SRF 2 Kultur.
Was geschieht in einer Begegnung zwischen mir und einem anderen Menschen? Dieser Aspekt des Lebens ist für mich wahrscheinlich das Leben.
Ein Lebensmittel.
Ein Lebensmittel, ein Lebenssaft, ein Lebenselixier, genau.
Das sagt Sabine Lenz. Sie hat in Zürich eine psychotherapeutische Praxis und arbeitet am Kantonsspital Aarau als Psychoonkologin. Zu reden in dieser Sendung gibt ihr Geschichtenbuch zum Thema Psychoonkologie. Sie hören Kontext mit einer Sendung von Cornelia Cassis.
Die Fähigkeit zu sterben. Meine psychologische Arbeit mit Krebskranken.
Sabine Lenz, die Fähigkeit zu sterben, nennen Sie Ihr Buch. Das klingt düster, traurig. Wir wissen ja, an Krebs sterben längst nicht alle Menschen.
Nein, Krebs ist nicht immer tödlich. Die moderne Medizin ermöglicht es, dass die Hälfte aller Krebspatienten geheilt werden können. Und selbst wenn nicht, dann bedeutet Krebs oft nichts Schlimmeres, als eine chronische Krankheit zu haben, mit der man Jahre und manchmal Jahrzehnte lang weiterleben kann. Nein, in der Onkologie wird, weiß Gott, nicht immer gestorben. Ich hätte ebenso gut Geschichten vom Überleben, vom Geheiltwerden schreiben können.
Warum haben Sie es nicht getan?
Weil in der Onkologie auch gestorben wird. Es gibt es, das Schlimmstmögliche.
Und dieses Schlimmstmögliche interessiert Sie auch sehr?
Das interessiert mich sehr, weil ich es die größte Belastung finde, die ein Mensch bewusstseinsmäßig auszuhalten hat.
In Ihrem Buch »Die Fähigkeit zu sterben« finden sich 12 Geschichten. Es sind deutlich 12 Lebensgeschichten, obwohl alle mit dem Tod enden. Warum die Wahl, in Geschichten über ein sachliches Thema zu schreiben?
Wahrscheinlich, weil ich selbst das Gegenteil eines sachlichen Menschen bin. Und weil Leben und Sterben keine sachliche, sondern eher eine emotionale und auf jeden Fall eine hochsubjektive Angelegenheit ist.
Seit ich Menschen begegne, denke ich in Geschichten. Und seit ich mich erinnern kann, frage ich mich nach dem Wie. Geschichten sind das Gegenteil von Reportage, Analyse und Diskurs. Sie sind, wie sie sind, weil jemand sie so und nicht anders erzählen wollte. Es gibt Geschichten, die man über sich selbst erzählt und solche, die man über andere erzählt. Beides kann gelingen oder nicht. Dies hier ist das Wagnis, aus der Psychoonkologie auf eine sehr persönliche Weise zu berichten. Und mehr als irgendjemanden sonst werden die Texte vor allem mich selbst sowohl bedecken wie entblößen.
Sabine Lenz, dann lassen Sie mich doch eine der 12 Geschichten zum Thema Psychoonkologie wählen. Es ist die Geschichte der Frau K., wie Sie sie diskreterweise nennen. Eine Mitfünfzigerin, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Bildungsdirektion, eine Leistungsfrau, um nicht zu sagen Perfektionistin, die an Darmkrebs erkrankt ist.
Frau K. war schroff wie eine Asphaltstraße, auf die man in steilem Tempo vom Fahrrad stürzt. So lernte ich sie kennen. Sie war von einer Schroffheit, die ich einer Bittstellerin um Psychotherapie gar nicht zugetraut hätte. Als ich in der Tür des Wartezimmers stehe und zum ersten Mal sage, Frau K., bitte, da springt eine auf, steht klein und groß zugleich vor mir und streckt mir ihre Rechte exakt so hin, dass bei der Begrüßung der größtmögliche Abstand gewahrt bleibt. Ein schroffer Arm, ohne die kleinste Freundlichkeitsbeuge. Vor allem Weiteren ist abgemacht, dass Lächeln zwecklos ist. Ich bitte sie in mein Sprechzimmer, wo Frau K. ihren Sessel, der weichwinklig zu meinem steht, in Stellung bringt.
Eine recht frostige oder gar schroffe erste Begegnung. Da ist Professionalität gefragt, Sabine Lenz. Was gehört zur Professionalität?
Dass ich zunächst einmal meine eigene Reaktion wahrnehme. Ich habe gestaunt, ich habe wahrscheinlich auch leer geschluckt und gedacht, Donnerwetter, das fängt ja nicht sehr gemütlich an.
Kann man sagen.
Und wahrscheinlich bin ich ziemlich reflexhaft vorsichtig gewesen und habe erstmal abgewartet, wie sich die Sache weiterentwickeln will, was ja eigentlich noch nicht besonders professionell ist. Aber dann fängt es an, ich registriere, wie ein anderer Mensch sich mir präsentiert. Was betont er, was vermeidet er? von welcher Eigenschaft ist viel da und von welcher eher wenig. Ich finde es immer spannend, wie ein Mensch sich präsentiert. Und das kriegt man nie mehr so konzentriert mit wie bei der ersten Begegnung. Ich respektiere selbstverständlich, auf welche Weise ein Mensch zu mir Kontakt aufnimmt und erlaube mir gleichzeitig, mir Gedanken zu machen, welche Geschichte er mit der Art seiner Kontaktaufnahme zu erzählen beginnt.
Es ist, kann ich mir vorstellen, eine Minute, eine Sekunde vielleicht der Wahrheit. Die wahre Begegnung ist Ihnen ganz wichtig. Was meinen Sie mit wahrer Begegnung?
Psychotherapie im Allgemeinen und Psychoonkologie im Besonderen ist eine Begegnungssituation, ein gemeinsamer Raum, in dem vom ersten Moment an Beziehung stattfindet und Austausch. Ein Raum, in dem Menschen gar nicht anders können, als in eine Wechselwirkung miteinander zu treten. Und zu einer Begegnung gehört sowohl das, was man deklariert, als auch das, was man nicht deklariert. Also Unbewusstes, Verborgenes, verborgene Ängste, verborgene Wünsche, aber auch eben Deklariertes und Betontes. Ich akzeptiere Sie hiermit als meine Therapeutin. Das war das Netteste, was Frau K. mir am Anfang zukommen ließ. Sie machte einen Beziehungsanfang nach ihrer Art. Sie behandelte mich wie eine Dienstleistung.
Der Erstkontakt ist eine Testsituation. Wir Therapeutinnen werden getestet von den Menschen, die neu zu uns kommen und herausfinden wollen, ob sie Wesentliches von sich in die Mitte der Begegnung mit uns legen können. Wir selbst haben ziemlich bewegliche Seelen und können bei vielen verschiedenen Menschen andocken. Und für uns ist es auch weniger heikel als für die anderen, weil wir nicht im selben Maß auf sie angewiesen sind, wie sie auf uns. Nur manchmal, wie bei Frau K., wird es auf einmal persönlich wichtig, dass ich die Richtige bin und auf keinen Fall verworfen werden will. Es muss etwas mit meiner eigenen Geschichte zu tun haben, dass mich abweisende Menschen besonders anziehen. Ich verliere fast mein Herz an sie, weil ich förmlich rieche, dass sie nicht immer auf dem hohen Ross saßen, sondern dass zu einer anderen, längst vergangenen Zeit ihres Lebens jemand, dem sie nicht ausweichen konnten, sie in den Dreck trat. Ich rieche die Erniedrigung hinter dem Stolz und kann verstehen, kann immer wieder verstehen, dass die Aufrechterhaltung der Würde die unverhandelbare Antwort wurde auf etwas, worüber man nicht spricht und was man nicht mitteilt, weil es keine geeignete Sprache dafür gibt.
Und Sprache ist der Frau, wir werden das im Verlauf der Geschichte hören, ganz, ganz wichtig. Wie unterscheiden Sie Psychotherapie von Psychoonkologie? Als Laie ist man ja geneigt, in der Psychoonkologie einfach eine Psychotherapie für Krebspatienten und allenfalls ihre Angehörigen zu sehen. Ist das denn ganz falsch?
Nein, das ist meines Erachtens genau richtig. Ich betrachte Psychoonkologie auch als Psychotherapie für Krebspatienten. Patienten und ihre Angehörigen. Allerdings gibt es in der Art der Probleme, die wir bearbeiten, einen Unterschied. In der Psychoonkologie ist das Grundproblem ein körperliches. Es geht um Krankheiten und wenn es unabwendbar ist, um ein Sterben an der Krankheit. Das Krankheits- und Todesthema unterscheidet psychoonkologische Prozesse von anderen psychotherapeutischen Prozessen. Wir haben es mit realen Ängsten zu tun, deren Ursache nicht zu beheben ist. Und oft arbeiten wir mit Menschen, die sich im Zustand akuter psychischer Traumatisierung befinden. Anders als in der Psychotherapie, wo man, wenn Psychotraumatisierung geschehen ist, man eher mit posttraumatischen Belastungen zu tun hat, die auf dem Hintergrund bearbeitet werden können. Ich habe zwar Schreckliches erlebt, aber ich habe es überlebt. In der Psychoonkologie geht es, wenn die Realität es so will, dem Tod entgegen. Und das ist primär kein seelisches Problem, sondern eine Tatsache, die seelische Probleme nach sich zieht.
Das leuchtet ein, Sabine Lenz. Zurück zu Frau K., eine kluge, sehr kontrollierte Frau, die den Krebs als großen Fehler, als Kontrollverlust und Riesenkränkung erlebt. Demzufolge weiht sie auch kaum jemanden ein in die Tatsache ihrer Krankheit. Wie nimmt sie denn die anderen um sie herum eigentlich wahr?
Frau K. ist verheiratet, sie hat Arbeitskollegen, sie lebt in einer Kleinstadt, sie kennt Leute. Das ist soweit alles normal. Aber Schon in der ersten Sitzung, als ich sie frage, was ich für sie tun könne, sagt sie, die Leute sind schamlos neugierig und gnadenlos mitleidig. Und damit fängt sie eigentlich an, mir eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von Frau K. ist, dass sie alles unter Kontrolle hatte. Ihr hohes Leistungsniveau, ihre berufliche Karriere, auch ihre Ehebeziehungen und alle anderen Menschen sowieso, weil sie sich gar nicht erst mit ihnen einließ. Indem sie eine Krankheit bekam, die sie nicht kontrollieren konnte, war auch ihre psychische Autonomie zum ersten Mal in Gefahr. Andere Menschen würden sehen, dass sie krank war, und dann würden diese Menschen, so Frau K.'s Schreckensvorstellung, schamlos neugierig und gnadenlos mitleidig sich ihr nähern. Frau K. wollte diese Befriedigung oder Genugtuung anderen Menschen auf keinen Fall gönnen. Sie wollte überhaupt keine Menschen Anlass zu irgendeinem Gefühl sein.
Die Chemotherapie hatte ziemlich unangenehme Nebenwirkungen. Die Mundschleimhäute waren angegriffen, so sehr, dass Frau K. vorübergehend nicht arbeiten konnte. Der behandelnde Onkologe reduzierte die Dosis, sodass sie nach einer Woche wieder in ihr Büro zurückkehren konnte. Frau K. leitete ein Projekt, das keinen Aufschub vertrug. Kerzengerade stand sie mit Darmkrebs und Chemotherapie vor einem Spezialistengremium und erläuterte ihr Vorhaben. Sie war eine hochkarätige Mitarbeiterin, die dem geringsten Einwand von außen mit nichts als Vollkommenheit zuvorkam. Ich hatte den Eindruck, dass der Patientin mit ihrer Krankheit zum ersten Mal im Leben ein schwerwiegender Fehler passiert war.
Da haben wir es, Krebs als Fehler. Da drängt sich mir, Sabine Lenz, die Frage auf, ist denn die Zellwucherung ein Ausdruck der Seele? Ist Krebs immer ein Zeichen dafür, dass seelisch etwas nicht stimmt? Diese Vorstellung ist ja sehr häufig anzutreffen.
Krebs ist nie ein Zeichen dafür, dass seelisch etwas nicht stimmt, sondern umgekehrt. Wenn man an Krebs erkrankt ist, entgleisen verständlicherweise in der Folge nicht selten die psychischen Prozesse eben auch. Krebs ist eine körperliche und keine psychische Krankheit.
Aber dieses Missverständnis ist doch häufig anzutreffen im laienhaften Verständnis von Krebs. Hier verkörpert sich etwas, was eigentlich im Leben, im sozialen oder im seelischen Leben immer schon schief ging.
Es gibt Menschen, die sich eine Geschichte bauen, also das heißt diesem Ereignis, dass sie Krebs bekommen haben, eine Bedeutung verleihen, die beinhaltet, ich habe eine Schuld, ich habe etwas falsch gemacht. Und wenn eine Patientin, ein Patient zu mir kommt mit einer subjektiven Sinnzuschreibung im Sinne einer Strafe, einer Schuld, dann nehme ich Stellung und versuche das zu entkräften. Denn meine Arbeit als Psychotherapeutin und Psychoonkologin ist, das zu unterstützen, was dem Patienten gut tut. Und das zu entkräften, zu reduzieren, was dem Patienten nicht gut tut.
Bei dieser Entkräftigung, können Sie denn da wissenschaftliches Wissen auch in die Waagschale werfen, dass diese Vorstellung, die immer noch ziemlich häufig anzutreffen ist, eine überholte Vorstellung ist?
Ja, das ist eine überholte Vorstellung. In den 60er, 70er Jahren wurde geforscht, ob es eine sogenannte Krebspersönlichkeit gibt. Man hatte den Typ C, Typ Cancer genannt, dem häufiger Krebs zustößt als dem Typ A, dem aggressiven Typ. Zunächst sah es so aus, als ob das eine vielversprechende Spur sei, aber sie hat sich nicht bestätigt. Es wurde dann fallen gelassen, diese Hypothese, aufgrund von Studien. Und heute forscht man daran, was günstige Bewältigungsstrategien von Krebs sind. Das ist quasi das Forschungsthema unseres oder des letzten Jahrzehntes, das sogenannte Coping.
Und in diesem Coping spielt natürlich die Psychoonkologie eine wesentliche Rolle. Warum gibt es eigentlich nur Psychoonkologie und nicht psychologische Hilfe bei anderen Schockdiagnosen, wie beispielsweise Demenz oder Herzerkrankungen?
Also ich weiß, dass es MS-Gruppen gibt, dass es Betreuung nach Herzinfarkt gibt. Aber Sie haben schon recht, das ist nicht so etabliert wie die Psychoonkologie. Das wird manchmal gemacht und manchmal auch nicht.
Wie kommt das?
Ich glaube, weil in der Onkologie wurde der Bedarf am frühesten erkannt. Und deswegen gibt es Institutionen, zum Beispiel die Krebsliga Aargau in meinem Fall, die ein Projekt unterstützt hat, dass es Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen gibt, die im Auftrag der Krebsliga in der Onkologie bei mir im Kantonsspital Aarau arbeiten sollen. Aber Sie haben ganz recht, alle Patienten, die körperlich erkrankt sind und die in dieser Zeit Unterstützung brauchen und wünschen, sollten Zugang zu dieser Unterstützung haben.
Zurück zu Frau K.
Eines Tages beschenkte Frau K. mich mit einer Gelegenheit. Sie sprach von sich als von einem armen, krebskranken Schwein. Auch Wörter wie Elend verrecken und sowieso abkratzen fielen. Endlich konnte ich mich einschleusen in ihr Sprach- und Erlebnisbollwerk. Natürlich sagte ich nicht, dass es mir weh tat, wie sie von sich sprach. Das hätte sie kühläugig und gestreckt zurückgewiesen. Sondern ich sagte, dass ihr soeben ein sprachlicher Ausrutscher unterlaufen sei. Das traf sie in ihrem Perfektionismus. Sie verstand sofort, dass solche Ausdrücke in die Sprache anderer Leute passen mochten, aber nicht in ihre. Sie konnte nicht anders, als mir zuzustimmen, dass eine etwas anspruchsvollere Formulierung gefunden werden musste. Damals registrierte sie zum ersten Mal ein inneres Frieren, wobei sie umgehend klar machte, dass sie kein Bedürfnis verspüre, gewärmt zu werden. Ihre Empfindungen waren nicht dazu da, beantwortet zu werden. Innerlich zu frieren war eine Erfahrung, die nur sie persönlich etwas anging. Die Spur führte ausnahmsweise zurück in längst vergangene Zeiten.
Sabine Lenz, sagen Sie uns etwas über die längst vergangenen Zeiten.
Es ist nicht viel, was ich weiß, weil Frau K. nicht viel preisgegeben hat. Ich weiß, dass ihr Vater Polizist war und mehr sagte sie nicht von ihren Eltern. Ich weiß, dass sie 4 Geschwister hatte und sie war die Jüngste. Und die Mitteilung, was ihre Biografie angeht, liegt meines Erachtens wiederum in dem, was sie bewusst nicht zur Sprache brachte, weil es keine geeignete Sprache dafür gab. Von den Geschwistern erzählt sie einmal, dass diese versuchten, sie zu demütigen, wann immer sich Gelegenheit bot, aber dass sie sie nicht klein gekriegt hätten.
Diese kontrollierte Sprache, dieses kontrollierte Setting innerhalb einer Krankheit, die nicht wirklich zu kontrollieren ist, mit allen Künsten der Schulmedizin nicht wirklich zu kontrollieren ist. Was wollte Frau K. denn eigentlich von Ihnen? Sie hat ja zugestimmt. Sie hat diese psycho-onkologische Betreuung, diese Begegnung mit Ihnen gewollt.
Ich gehe davon aus, dass jeder Patient, jede Patientin etwas von mir will, egal ob das jemals direkt ausgesprochen wird oder nicht. Und bei Frau K. wurde es nie direkt ausgesprochen, sondern es schien ja eher so, als ob sie mir die Termine gewährt und nicht ich ihr. Mhm. Aber was sie wollte, ich glaube, das weiß ich schon, sie wollte, dass ich ihre Persönlichkeit erfasse, dass ich sehe, was die Grundthemen ihres Lebens sind, nämlich die gefahrvolle Nähe zu anderen Menschen und dass ich in dieser Geschichte, die ihre ist, ihre Regeln respektiere.
Dass also nicht nochmal eine Demütigung.
Genau. Und das hat sie geregelt und mir unmissverständlich zu verstehen gegeben durch eine Distanz, die sie bestimmt.
Diesmal von Frau K. ein bisschen weggedacht. Was ist hilfreich? Mit welchen Erwartungen sind Sie konfrontiert und welche Erwartungen können Sie erfüllen? Sie haben ja sehr viele Patientinnen und Patienten.
Ich bin mit so vielen verschiedenen Erwartungen konfrontiert, wie es verschiedene Menschen gibt. Es gibt Patienten, die sagen, helfen Sie mir, dass ich nicht jedes Mal in Tränen ausbreche, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Oder Patienten, die froh sind, dass sie weinen dürfen, so viel und so lange sie wollen und merken, wie entlastend das ist. Und es gibt solche, mit denen man kaum reden kann, weil sie erstarrt sind. Und wenn man versucht, ins Gespräch zu kommen, stößt man auf eine generalisierte Unruhe, weil sie panische Angst davor haben, den möglichen Tod überhaupt zu denken. Und dann gibt es die vielen, die von ihrem bisherigen Krankheitsverlauf, von den ersten Abklärungen über die Diagnosestellung bis zu den verschiedenen medizinischen Behandlungen alles sachlich und genau berichten. Und bei denen ich erst herausfinden muss, was sie überhaupt von mir als Psychoonkologin wollen.
Gibt es auch welche, die irgendeinen Rettungswunsch äußern, im Sinne von, machen Sie mich gesund, bitte retten Sie mich vor dem, was mir da bevorsteht?
Ja, das ist fast das Schwierigste. Wenn Patienten erwarten, dass die psychische Arbeit einen Heilungseinfluss auf den Verlauf der somatischen Krankheit hat. Das sind für mich die schwierigsten Momente. Und es gibt ja auch eine Geschichte, in der ich das thematisiere.
Was sagen Sie solchen Menschen?
Ja, ich schweige etwas bedrückt. Ich leite über zu dem, was ich ihnen geben kann und nicht, was ich ihnen nicht geben kann.
Sie haben 12 Geschichten geschrieben in Ihrem Buch »Die Fähigkeit zu sterben«, meine psychologische Arbeit mit Krebskranken, das bei Rowohlt erschienen ist. Wie ging die Arbeit weiter mit Frau K.?
Es ging weiter mit dem Bild eines Hauses, das wir zusammen entwickelten und das eine Metapher wurde für die verschiedenen Aspekte ihres Lebens. Sie war ja nicht nur krank, sondern die Krankheit war ein Teil von ihr, neben dem es mindestens ebenso wichtiges anderes gab.
Also auch andere Zimmer im Haus, stelle
genau.
ich mir vor.
Es gab das verschlossene Elternzimmer, zu dem sie nie die Tür geöffnet hat. Es gab das Geschwisterzimmer und es gab das Großmutterzimmer, was wichtig war. Es gab die kleine Besenkammer, die mit dem Zimmer der Großmutter verbunden war. Dann gab es das Ehezimmer, das Zimmer ihrer Selbsteinsichten und das Zimmer ihrer knalligen, spitzigen Schuhe. Und es gab auch ein Krankenzimmer, in dem sie sich erlaubte, von der fortschreitenden Krankheit zu berichten, von den Behandlungsstrapazen, von der Erschöpfung. Und am Ende gab es auch ein Sterbezimmer.
Also dieses Haus haben Sie so immer als Bild in Ihrer Begegnung vor sich gehabt und immer geschaut, muss ich mir das so vorstellen, in welchem Zimmer sind wir gerade?
Genau.
Hören wir weiter.
Als die Chemotherapie wegen ihres Allgemeinzustands 2-mal ausgesetzt werden musste und Frau K. sehr frustriert darüber war, legte ich ihr nahe, im Haus auch ein Krankenzimmer einzurichten. Dort regelte sie jetzt als erstes und dringendstes ihren Umgang mit Hemmungen, denn Darmkrebs ist eine besonders körperliche Krankheit und Frau K. hatte chronischen Durchfall. Von ihrem neuen Krankenzimmer aus konnte sie ohne Scham während der Therapiestunden zur Toilette gehen. Der Krankheitsverlauf brachte es mit sich, dass wir uns nun ab und zu im Krankenzimmer aufhielten. Der Tumor war fortschreitend, es gab 2 neue Lebermetastasen, auch eine Lungen-CT war nötig. Die 2. Chemotherapie musste zugunsten einer 3. geändert werden, bei der sie erstmals die Haare verlor. In aller Behutsamkeit regte ich an, nach langer Zeit wieder einmal Gebrauch vom Taschentuch der Großmutter zu machen. Heimlich oder höchstens in meinem Beisein näßte Frau K. es mit Tränen der Kränkung und Verzagtheit, bevor sie ihre höchsten und spitzesten Schuhe anzog und mit nacktem Kopf unter die Leute ging. Als es heiß wurde, trug sie einen ziemlich großen Sonnenhut auf der empfindlichen Kopfhaut. Sie stand zur Verfügung, wenn jemand ein Problem damit hatte. Die Leute brauchten längst nicht mehr neugierig zu sein, weil Frau K. ihnen mit den Tatsachen barhäuptig und breitkrempig entgegenkam. Nicht wenige sagten ihr, wie beeindruckt sie seien von ihrem Umgang mit der Krankheit. Frau K. berichtete mir weder davon, dass sie das Kompliment zurückgewiesen, noch dass es sie gefreut habe.
Ja, das ist die ganze Frau K. Die körperlichen Tatsachen, mit denen sie konfrontiert ist, mit denen sie einen Umgang findet, den Durchfall, mit den Chemotherapien, mit dem Haarausfall. Und dann die seelische Seite, ihre zeitweise Traurigkeit und Verzagtheit, die auch zum Vorschein kommt und die sie nicht verheimlicht, aber unter kontrollierten Bedingungen preisgibt im geschützten Rahmen unserer Therapie und in Erinnerung an das Taschentuch der Großmutter. Und schließlich ihr witzig arrogantes Auftreten, ihre Lust an der Provokation, ihr gnadenloser Stil. Ich fand sie eine bemerkenswerte, spannende Persönlichkeit und habe mich auf jede Sitzung mit ihr gefreut.
Sabine Lenz, Sie haben es erzählt, Frau K. wirkt zwar sehr allein und abgegrenzt, ist es aber in ihrem Alltag nicht. Sie ist eine verheiratete Frau. Was leistet die Psychoonkologie eigentlich für die Angehörigen?
Unser Auftrag ist, Krebspatienten und ihre Angehörigen bei Bedarf zu betreuen, also im weiteren Sinne Krebsbetroffene. Und das sind ja auch die Angehörigen ebenso wie die Patienten. Manchmal sehen wir sogar nur die Angehörigen, weil sie ein Partner oder eine Partnerin manchmal mehr belastet sein kann durch die Ohnmacht und durch das Danebenstehen, während sich um den Patienten viel Aktivität entfaltet, durch die Behandlungen, durch die Arzttermine und so. Und wir sehen Angehörige auch, wenn sie es möchten, nach dem Tod des Patienten.
Als was stand ich ihrem unausweichlichen Sterben gegenüber? Als Berufsfrau, als Fachperson, als Sachkundige? Frau K. ersparte mir die Auseinandersetzung nicht. In der ihr üblichen Direktheit fragte sie, was ich angesichts der Ungeheuerlichkeit, dass sie sterben müsse, als Psychoonkologin zu bieten hätte. Sie forderte mich auf, mich zu erklären, was meine spezifische Funktion sei, angesichts der Katastrophe, dass es keine Havanna mit 90 geben würde, sondern ein Abtreten mit 55. Sie wollte wissen, und zwar wie immer sehr genau, worin meine psychoonkologische Offerte zum jetzigen Zeitpunkt bestünde, wo sie medizinisch austherapiert und das Datum ihres Abgangs festzulegen sei. Ich hatte keine andere Wahl, als die Karten offen auf den Tisch zu legen und ihr meine leeren Hände zu zeigen.
Sabine Lenz, Kapitulation.
Als Psychoonkologin? Ja, zunächst habe ich mich so gefühlt, als ob ich das auf den Tisch legen muss. Denn auf der radikalen Ebene, auf der Ihre Frage angesiedelt war, gab es keine psychoonkologische Kompetenz. Es gab nicht nur keine geeignete, sondern überhaupt keine Sprache dafür, dass Frau K. sterben musste. Und bei ihr verstand es sich natürlich von selbst, dass sie keinerlei Transformation des Unfreiwilligen in irgendetwas anderes, zum Beispiel in Akzeptanz oder Spiritualität suchte. Kurzfristig war ich wirklich etwas geblendet von ihrer Konfrontation.
Was passiert eigentlich mit der Seele, wenn die körperliche Krankheit, wie jetzt bei Frau K. und sicher bei anderen Patientinnen, die Sie kennen, und Patienten auch, so fortschreitet, dass an eine Rückkehr in gesunde Tage nicht mehr zu denken ist?
Dieser Punkt kann zu sehr verschiedenen Zeiten eintreten, nämlich bereits bei der Diagnosestellung, die unter Umständen bereits die Unheilbarkeit beinhaltet. Und das ist eine Situation, die ich besonders belastend finde und um die es in meinen Geschichten auch öfters geht. Wie kann ein Mensch aushalten, dass er sich ganz lebendig fühlt, aber weiß, dass er tödlich erkrankt ist? Das ist eine Überforderung des Bewusstseins. Und viele Patienten reagieren ja auch dementsprechend. Sie wollen es nicht wissen, sie verleugnen es oder sie glauben an ihre Selbstheilungskräfte oder an ein Wunder. Wenn die Krankheit weiter fortschreitet, wird es für die Seele einfacher. Dann kommt zusammen, was vorher getrennt war. Krankheitssymptome werden spürbar. Medikamente halten einem vor Augen, dass man nicht mehr gesund ist. Müdigkeit und Erschöpfung nehmen zu.
Frau K. kam so lange in Therapie, solange sie etwas zu sagen hatte und hören wollte, was ich entgegnen würde. Sie gehörte nicht zu denen, die immer leiser und stiller wurden und auch dann noch kamen, wenn sie nichts anderes mehr wollten, als im Ruhesessel zu liegen und die Augen zu schließen, wenn das Wirklichkeitserleben ebenso lose wie mitteilsarm wurde. Frau K. kam, weil sie sprechen wollte. Und als es nichts mehr zu sprechen gab, wusste sie auf den Tag genau, dass es jetzt genug war. Bei unserer letzten Begegnung war nicht nur ihr Rücken leicht gebeugt, sondern auch ihr Arm. Dann sagte sie zum ersten Mal nicht auf Wiedersehen zu mir, sondern leben Sie wohl. Bis zum Schluss war sie sehr präzis in ihren Formulierungen und sie wusste, dass ich es trotz allem, was schweinemäßig traurig war, mit leiser Freude registrieren würde.
Sabine Lenz, so endet die Geschichte, die in ihrem Buch mit den 12 psychoonkologischen Geschichten 20 Seiten lang ist und eine über 2 Jahre dauernde therapeutische Allianz beschreibt. Welche Rolle hatten Sie nach dem Tod von Frau K.?
Keine, nur mein Abschiedsweh zulassen. Das ist ja erst das wirkliche Ende einer Beziehung, wenn man das Fehlen des anderen als Tatsache hinnimmt. Zum Glück konnte ich die Geschichte von Frau K. aufschreiben. So ist sie mir erhalten und ein bisschen unsterblich geblieben.
Sabine Lenz, Psychotherapeutin, Psychoonkologin und Buchautorin. Ihre psychologische Arbeit mit Krebskranken beschreibt sie in 12 Geschichten in ihrem Buch mit dem Titel »Die Fähigkeit zu sterben«, erschienen bei Rowohlt. Desiree Meiser las eine Geschichte daraus, die Anlass gab, über Grundsätzliches zur Psychoonkologie zu sprechen. Das war Kontext mit einer Sendung von Cornelia Cassis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.